Ja, Andreas Arnstedt, wir haben uns gerade Ihren Film angeschaut, Ihr Erstlingswerk Die Entbehrlichen. Sie waren und sind immer noch tätig als Schauspieler in TV-Produktionen und am Theater. Wie kam denn jetzt dieser Schritt oder fast schon Sprung zustande hin zum Produzenten, zum Drehbuchautor und zum Regisseur?
Na gut, also Schauspieler bin ich ja immer noch, arbeite ja auch weiterhin als Schauspieler. Und die Sache, Bücher zu schreiben, Drehbücher zu schreiben, Theaterstücke zu schreiben, das habe ich ja schon länger gemacht. Neu ist jetzt für mich praktisch, dass ich das selbst verfilmt habe. Da die Förderung ausblieben, habe ich das eben auch selber bezahlt und wurde sozusagen auch zum Produzenten über Nacht.
Das heißt, es wurde eigentlich so aus der Not herausgeboren.
Ja, ne? Klar, also ich hätte schon gern gehabt, dass auch wirklich von außen ein bisschen Geld fließt, dann hätte ich auch mehr Mittel gehabt. Aber ich muss im Nachhinein sagen, dadurch, dass ich wenig hatte, waren zwangsläufig Dinge nicht möglich. Ich hatte also keine große Kameraschiene, das heißt, ich habe keine Fahrten gemacht. Ich habe also die ganze Ästhetik ist wirklich die Ästhetik, dass ich aus der Hand bin oder eben statisch. Und genau das braucht auch der Film.
Stimmt, Sie haben das völlig ja ohne jegliche Förderung oder Unterstützung gedreht. Sie haben es aber versucht, also Sie sind schon zu den Firmen oder zu denjenigen hin, die Sie hätten unterstützen können. Das hat nicht so geklappt. Haben Sie eine Idee, woran das liegen könnte?
Na gut, also die Förderung, die sagen natürlich zu mir, naja, Herr Arnstedt, wissen Sie, Sie arbeiten jetzt seit 10, 12 Jahren als Schauspieler, beweisen Sie uns doch mal, dass Sie Regisseur werden wollen. Dann sage ich, naja, geben Sie mir mal Geld, dann kann ich Ihnen beweisen, dass ich Regisseur werden will. Und so beißt sich die Katze dann im Schwanz. Und die sind natürlich dann, gerade bei einem Erstling, ein bisschen misstrauisch, haben ja auch negative Erfahrungen gemacht und das habe ich dann auch so akzeptiert. Was ich natürlich nicht wusste, dass diese großen Firmen, die es hier an jeder Ecke gibt, ne, weltweit, wenn man die fragt, sag mal, habt ihr hier 2.000, 3.000 Euro? Ich mache einen Film gegen Kinderarmut in Deutschland. Da ist nichts, da führt überhaupt kein Weg rein. Und das habe ich 2 Monate gemacht und dann habe ich gesagt, okay, also das kostet so viel Kraft. Da habe ich einen kurzen Kassensturz gemacht bei mir, es ging sehr schnell. Und habe dann festgestellt, okay, also alle müssen umsonst arbeiten, der Kameramann muss seine Kamera mitbringen. Und das haben auch alle gemacht.
Was gab es denn da für konkrete Hürden, also wenn man einfach die finanziellen Mittel nicht hat? Mit was muss man denn dann kämpfen als Produzent?
Na gut, ich habe also früh morgens die Brötchen geschmiert und am Abend die Schilder aufgestellt. Das ging alles und sozusagen zwischen Weihnachten und Neujahr neue Sets gesucht und praktisch dann auch von einem Tag auf den anderen mich weitergehangelt. Das große Problem kam später, nämlich ich habe auf der Red One gedreht, das ist digital und es sieht natürlich aus wie Kino, aber das heißt, es bedarf einer großen Postproduktion. Und die kostet in der Regel sehr viel Geld. Natürlich haben mir die Firmen wie das Werk in Berlin auch sehr viel Rabatt gegeben, aber das geht immer um 6-stellige Summen und wenn dann, da kann der Rabatt noch so groß sein, für eine Einzelperson ist es irgendwann viel und dann kommt noch die Vertonung dazu und. Und wie gesagt, das hat dann mir schon noch ein paar schlaflose Nächte bereitet.
Wie haben Sie denn den Cast, also die Besetzung zusammengekriegt? Also jetzt mal auch vielleicht unabhängig jetzt von den finanziellen Sachen, haben Sie die angesprochen? Haben Sie vorher schon, als Sie geschrieben haben, gewusst, den und den möchte ich gern da drin haben?
Ja, also es ist so, dass ich, wie gesagt, dieses Buch geschrieben habe und während des Schreibens hatte ich natürlich schon eine Idee. Dachte ich, oh, das ist genau die Rolle, das müsste der spielen, das müsste sie spielen und so. Und ich habe dann das Buch einfach fertig geschrieben und wirklich an die Leute geschickt. Und da kam binnen 24 Stunden von jedem eine Zusage. Außer André Hennecke, der sagte, du, ich bin im Januar in der Produktion, ich versuche das abzusagen und schick das aber bitte an keinen anderen Darsteller. Habe ich auch gemacht und er hat seine Produktion abgesagt und hat dann hier mitgespielt. Und bei den Kindern war es eben so, dass, wie gesagt, der Junge aus dem reichen Haus, wird von meinem Sohn gespielt und der hat einen Freund, Oskar. Und die spielen halt oft zusammen und sind Temperamente. Und ich habe dann gesagt, Oskar, sag mal, ich mache einen Kinofilm, willst du die Hauptrolle spielen? So zwischen Tür und Angel, ja, mache ich. Sag mir mal, wann es losgeht. Und ich sage, du, da brauchen wir noch eine Freundin aus deiner Klasse, irgendein Mädchen. Und sagte, ach ja, die Kathi wäre ganz toll. Und habe ich die gefragt und sagte, ja, mache ich auch mit. Ich habe also, wie gesagt, kein Kind vorspielen lassen. Und nicht mal eine kleine Kamera drauf gerichtet, wie es wirkt, sondern ich habe da einfach vertraut. Und das ist einfach aufgegangen. Und ich habe grundsätzlich auch kein Casting gemacht.
Nochmal zurück auf dieses Thema des Films. Das ist eine wahre Begebenheit. Und irgendwann sind Sie damit in Kontakt gekommen. Und wann stand für Sie fest, dass Sie das mal verfilmen wollen?
Also ich wollte das eigentlich erst als Theaterstück machen, das praktisch wirklich diese Enge zeigen, in der ein Kind lebt mit seinem toten Vater und er kann es nicht nach außen tragen. Als dann diese Hartz-IV-Diskussion losging, als diese Montagsdemonstrationen stattfanden und die Parteien sagten, naja, irgendwann müssen die ja von der Straße mal wieder nach Hause, als man merkte, man braucht diese Menschen nicht, wollte ich über die eigentlich einen Film machen. Und dann kam mir diese Geschichte wieder in den Sinn und dann dachte ich, ich erzähle zwei Sachen einfach parallel. Ein Kind, das in der heutigen Zeit so ein Schicksal erleidet, und anhand von den Rückblenden erzähle ich das Leben dieser Familie, so wie es heute 2010 stattfindet.
Wie erklären Sie sich das, dass so ein Film gerade im Ausland so einen großen Erfolg hat, wo das doch eigentlich jetzt speziell bei dem Film ein deutsches Problem ist, das Sie zeigen? Oder zumindest ein Problem, das jetzt in Deutschland verortet ist in Ihrem Film?
Der Film hat ja auch einen gewissen Humor. Und der Humor, der gefällt den Leuten natürlich weltweit. Aber es ist eben auch so, dass dieses Schicksal des Kindes sehr berührt. Wie er lebt, wie er versucht, den Alltag zu meistern. Und dem kann sich einfach niemand entziehen. Ich auch nicht. Und ich denke, also dass der Mensch solche Urinstinkte hat. Und das haben die Darsteller einfach auch sehr gut rübergebracht.
Wenn man sich die Stimmen zum Film anschaut, dann gibt es ein, zwei Kritikpunkte, die immer wieder vorkommen. Und da würde mich mal interessieren, wie Sie dem gegenüberstehen. Zum einen, der Film ist sehr ernst, der ist fast schon dramatisch. Da ist Humor eigentlich fehl am Platz. Was würden Sie dem entgegnen?
Ja, das finde ich eben nicht. Also auch Menschen, denen es schlecht geht, auch Menschen, die krank sind, selbst Menschen, die todkrank sind, die lachen an gewissen Stellen. Und ich finde es eben falsch, dass man so tut, wenn man einen dramatischen Stoff behandelt, dann darf man eben nicht lachen. Also zeigt man einen Menschen, der, sage ich mal, alkoholabhängig ist, dann darf man da keinen Witz mit reinbringen. Das finde ich falsch, weil die Menschen machen auch ihre Witze, die Umwelt geht mit ihnen um. Also man ist ja sozusagen im Gespräch und das ist absolut absurd, dass man, wie gesagt, in einer Komödie nichts Ernstes bringen sollte und in einem Drama keine witzigen Momente.
Ein anderer Punkt, es werden teilweise Klischees bedient.
Ja, dann müsste man wirklich mal die Definition von Klischee. Also es ist oft so, dass Leute noch nie in einer Hartz-IV-Familie waren. Und wenn die dann sowas sehen, sagen, das ist Klischee. Nein, es ist so. Das ist die Realität. Und wir nähern uns ja immer über das Klischee an. Das Klischee ist natürlich sozusagen der Überbegriff für eine große Anzahl von, wenn man es definitiv betrachten würde, von Handlungen, die immer sozusagen in einem bestimmten Kontext stehen. Und so denkt man eben, ja, Hartz-IV-Empfänger, die trinken. So, die trinken auch. Und die stellen eben, da, in einem gewissen Milieu wird eben nicht das Glas Wein hingestellt, sondern der Tetrapack mit Wein. So. Das sind natürlich, da kann man sagen, es ist Klischee, man kann aber auch sagen, es ist die Realität. Das ist immer, wie weit man von der Realität auch immer entfernt ist, dass man etwas als Klischee bezeichnet.
Gibt es schon irgendwelche neue Ideen oder irgendwelche Pläne für die Zukunft?
Ja, die gibt es. Also ich schreibe jetzt an meinem neuen Buch, werde mich auch da wieder in dieser sozialkritischen Schiene bewegen. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht so, dass ich durch die Gegend laufe und sage, ey Leute, ich habe jetzt hier einen Film gemacht, 20 Preise bekommen, gebt mir mal den nächsten Film. Das interessiert mich gar nicht, sondern ich möchte schon so meine Stoffe verfilmen. Und da gehe ich einfach so, denke ich, Schritt für Schritt meinen Weg weiter. Mhm.